Alex, bist du da?
Hallo!
Und ich warte.
Kein Alex.
Hallihallo. Alex, bist du da? Es gibt Haselnusslikör.
Ja, hier bin ich.
Ach, guck mal, da ist Alex.
Trinkst du schon wieder, oder was?
Ich trinke kein Likör.
Ja, aber was machen wir denn jetzt hier überhaupt?
Einmal vorweg, ich möchte hier definitiv kein Bashing gegen Haselnusslikör betreiben. Auf gar keinen Fall.
Ich dachte, wir reden irgendwie über Hunde.
Herausragend, dann machen wir es so.
Loben, 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 loben.
Loben, 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 er ist bombastisch.
Niemand hat was Besseres zu tun.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Loben, 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 dem Hunde-Podcast mit Haselnusslikör. Hey Alex.
Hallo. Na, wie war die Woche nach Folge Nummer 1?
Ich wollte gerade sagen, so lang ist die Woche noch gar nicht. Heute ist Montag. Fühlt sich elendig lang an. Ja, ich würde sagen, wir haben so einen kleinen Höhenrausch ja genießen können, weil wir bis heute auf Platz 1 der Tier-Podcast-Charts waren. Jetzt wurden wir verdrängt.
Wie, echt?
Ja, wir müssen nachlegen.
Warum?
Wieder.
Hast du, verfolgst du das täglich?
Ich habe tatsächlich, bevor wir uns getroffen haben, mal geguckt.
Okay, ja. Ach, das wird bestimmt irgendwie mit...
Einmal so zur Einschätzung, wie viel Mühe wir uns heute geben müssen, habe ich gedacht. Kann man sich ja einmal updaten. Nein, Spaß.
Wir haben ja die Tage, haben wir schon über unsere Abitur oder unsere Leistungen, die uns zum Abitur geführt haben, geschrieben. Und auch da war die Devise eher, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss, glaube ich. Also
ja, eben. Also immer gucken, was wird gebraucht. Diese Woche müssen wir ein bisschen uns Mühe geben, würde ich sagen.
Gut, dann machen wir das. Haben wir denn was auf dem Plan heute? Ich glaube schon. Ich habe ein offenes Buch neben mir liegen. Ich bin richtig vorbereitet.
Krass, hast du da was reingeschrieben?
Nee, man schreibt, also mir wurde immer gesagt, man schreibt nicht in Bücher.
Was für ein offenes Buch liegt denn da?
Ja, halt ein Fachbuch.
Ach so, ich habe gedacht, so ein Notizbuch oder so.
Nein.
So, nee, da schreibt man nicht rein.
Ich kann gar nicht mehr mit der Hand schreiben.
Das was? Ist ja,
das ist, nachdem ich ganz viel abgeschrieben habe im Abi, meine Hausaufgaben schnell in der 5-Minuten-Pause abgeschrieben habe, habe ich das aber echt verlernt. Also wenn ich heute was mit der Hand schreiben muss, das ist wie so ein, als wenn ich mit links schreiben würde, ganz schlimm.
Abgefahren. Und mir fällt es ganz, ganz schwer, gewisse Dinge am Computer zu schreiben. Ich habe mir seit jetzt diesem Jahr angewöhnt, in Online-Coachings und auch Kennenlerngesprächen und so die Notizen direkt am Computer zu tippen. Weil ich es nämlich eigentlich immer so mache, dass ich das alles auf den Zettel schreibe und danach dann am Computer abtippe.
Dieses Jahr bist du schon im Digitalen angekommen.
Ja, ich habe jetzt damit begonnen und ich muss ehrlich sagen, es fällt mir nach wie vor sehr schwer und es liegt immer ein leerer Zettel und ein Stift parat, weil ich zwischenzeitlich doch darauf zurückgreifen muss. Geht mir einfach, finde ich, viel leichter, während ich mit Leuten spreche, mit der Hand zu schreiben.
Ist es, weil du da so hin und her springen kannst dann und hier und da schnell was zufügen kannst und mehr so Mindmap-mäßig auch Sachen aufschreiben kannst und das auch nicht so gut geht?
Ja, also es ist, ich habe das Gefühl, ich kann das Ganze ein bisschen für mich logischer festhalten auf Papier, ehrlich gesagt.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ja.
Also ich muss mich da noch ein bisschen reinarbeiten. Also dementsprechend liegt jetzt, neben mir liegt tatsächlich weder Fachbuch noch Notiz und Zettel und Stift. Aber ich bin gespannt, was du aus deinem... Ich bin total gespannt, was du aus deinem Buch hervorzaubern wirst. Ja, zu meiner Seite stehen nur diverse... Gläser.
Liköre.
Diverse Liköre heute. Ein Kräutertier und ein Haselnusslikör. Und ich hörte ja schon, du hast keinen.
Nach wie vor. Ich habe ein Glas Wasser hier stehen, was ziemlich schal schmeckt. Das heißt, keine Kohlensäure mehr vorhanden. Und ich bin ein ausgesprochener Kohlensäure-Trinker. Ich habe bestimmt 10 Jahre lang nichts Wasser mit Kohlensäure getrunken. Und dann haben wir uns aber so einen Wassersprudler da gekauft. Und seitdem, ich finde irgendwie, also manchmal bin ich zu faul oder Kartusche ist leer oder so, dann trinke ich auch so. Aber wenn ich so richtig Durst habe, dann muss schon prickeln im Mund. Dann geht nur Wasser oder sonst muss ich eine Flasche Sekt aufmachen. Manchmal.
Das ist so ein kleines Prosecco, wenn man Durst hat, was?
Mitten in der Nacht, schön.
Aber es ist abgefahren. Wir haben auch so einen Wassersprudler. Und ich würde mal so sagen, seit bestimmt 3 Monaten ist die Kartusche leer. Und ich denke ganz, ganz häufig im Supermarkt dran, dass wir die voll machen müssen. Aber zu Hause denke ich nie dran, die leere mit ins Supermarkt zu nehmen. Und so haben wir jetzt einfach seit geraumer Zeit auch kein sprudelndes Wasser mehr. Und ich nutze das immer für Saftschorlen, weil Saftschorlen mit stillem Wasser finde ich ganz, ganz wenig.
Ja, das
also
ist ja auch,
wirklich gar nicht schmackhaft.
Das ist das dann schon, ist das eine Schorle, wenn das nicht sprudelt?
Ja,
also bei
ich.
Mir, in meinem Selbstverständnis nicht.
Nee,
dann
das ist kennst du das?
Verdünnter Apfelsaft.
Kindern so. Macht man das doch. Ne? Da wird, wenn so Kinder, und da habe ich habe ja mal im Restaurant gearbeitet, früher neben dem Studium. Und da hatte ich immer großes, so ein großes Mitleidsgefühl jenen kleinen Kindern gegenüber, die so mit 5 oder 6 eine Apfelschorle bekommen haben. Und dann sagen die Eltern, ja, machen Sie aber nur so ein Viertel Apfelsaft und dann 3 Viertel einfach Leitungswasser.
Oh.
Und du dachtest so,
oh.
Dann lass es doch einfach.
Boah, das schmeckt so dünn, das ist so richtig kacke.
Ja, das ist dann halt auch kein Highlight. Dann denke ich, dann trink doch lieber einfach Wasser und dann gibt es eine kleine, echte Apfelschorle oder so.
Ja, so wie so ein Ingwer-Shot, nur mit Apfel. Dann.
Ja, das ist irgendwie so. Aber nee, also das finde ich gar nicht lecker. Aber ansonsten finde ich eigentlich Wasser ohne Kohlensäure, also gerade wenn ich Durst habe, kann ich gar kein Wasser mit Kohlensäure trinken.
Ja, doch. Also bei mir ist genau andersrum. Ja, aber ich quäl mich jetzt hier mit so einem halben, ist auch nicht mehr viel drin. Aber damit wir nicht zu viele Pipi-Pausen machen müssen, ich habe eine Blase wie so ein Chihuahua, auch obwohl ich 2 Meter groß bin.
Es ist eigentlich wirklich schade, dass ihr Alex nicht sehen könnt. Er sieht tatsächlich ein bisschen traurig aus mit, sein,
ja.
mit seinem Wasserglas.
Ja, ist auch so. Und ich nippe die ganze Zeit so ganz stiefmütterlich daran, nur so immer einen Mini-Mikroschluck, damit es nicht alle ist, weil dann wäre ich noch trauriger.
Was hättest du gerade am liebsten in diesem Wasserglas, außer abgestandenes Wasser?
Ich glaube tatsächlich einfach sprudeliges Wasser.
Okay.
Das würde mich schon zufriedenstellen. Aber ich habe auch hier die Flasche vom Sprudler,
aber
der Sprudler ist so
leer.
Weit weg. Auch die ist leer und der Sprudler ist ganz woanders in der Wohnung. Im weit entferntesten Raum zu meinem
und
Büro.
Wie wir ja an Alex Hall hören können, lebt Alex in einem Schloss, wie wir vorhin
genau.
schon feststellen konnten. Dementsprechend ist der Weg in den Sprudelwasser-Sprudlerraum sehr weit entfernt.
Ey, da sagst du aber was von wegen Hall und so, ne? Wir müssen ja mal ganz kurz, ich habe ja mir das alles ganz genau angehört und ich hoffe, die Leute mögen uns verzeihen. Ich habe auf jeden Fall keine Nachrichten bekommen, dass der Sound so richtig doof war. Ich weiß nicht, wie es auf deiner Seite war, wie das Feedback da so war. Sehr gut. Wir werden uns dann natürlich noch ein bisschen reinfuchsen. Also wir haben ja, für uns ist das Internet ja alle Neuland. Und da werden wir noch ein bisschen, glaube ich, hier und da was verändern und schrauben, so dass die Tonqualität dann irgendwann konstant auf einem okayen bis guten Niveau ist, sag ich mal.
Ja, aber es ist, also ich habe tatsächlich sogar gehört, dass der Ton sehr gut ist.
Ja. Aber wenn man,
wurde mir zugetragen.
Also, wenn jetzt irgendjemand Ahnung von Ton hat,
ja.
der hört, glaube ich, schon, dass es Unterschiede gibt, dass bei mir zum Beispiel so ein Hall, so ein wie ist das so, also irgend so ein Programm, was halt Hall runtermacht. So, weil bei mir war wirklich immer, ich sitze jetzt hier also umgeben von diversen Wolldecken in der Hoffnung, dass es halt besser ist.
I cross fingers.
Was soll ich machen? Wuppertaler Altbau. Ich glaube, hier ist alles porös und groß und hohe Decken. Und da halt es halt. Und mein Büro ist tatsächlich auch echt nicht voll. Also da ist halt das Nötigste drin. Und da das hier so mein Hoheitsgebiet ist, wird hier auch nicht dekoriert oder so.
Also aber vielleicht würde das helfen, wenn du die so ein paar schicke Batik-Tücher an die Wände hängen würdest.
Was sind denn Batik-Tücher?
Naja, so spirituelle Batik-Tücher.
Ach so, ich könnte so Wolldecken an die Wand hängen, das würde wahrscheinlich helfen.
Ja, das hätte dann nicht mehr ganz so viel Flair wahrscheinlich. Aber,
oder hast du die Bilder gesehen, die ich von mir mit orangenen langen Haaren gepostet habe?
Oh ja, schön.
Ja, da war ja der ganze, das im Keller meiner Eltern, in meinem Elternhaus, da hatten wir familiär Zugriff, beruflich bedingt, auf so Styropor-Matten, wo Kabel und Adapter und sowas eingepackt waren. Und die waren immer über nach den Jobs, weil ich in der Familie jemanden habe, der halt irgendwie so, ja, irgendwelche Schaltschränke da gebaut hat oder so. Und die waren immer über und dann haben wir die gesammelt und schön mit so Silikon an die den ganzen Kellerraum voll gemacht. Und der war halt komplett pink. Und das war so der Proberaum meiner Metal-Band. Das war so ein herrlicher Gegensatz irgendwie.
Total abgefahren. Und da standest du auf dem Foto mit den roten Haaren?
Ja. Hey, ich habe meinen Schlagzeug da zusammengebaut. Du hast dich nur auf die Haare konzentriert.
Ich habe nur dich und die Haare angeguckt. Ich habe überhaupt gar nicht gesehen, wo du da warst. Habe ich überhaupt nicht drauf geachtet. Wirklich, ja. So null. Gar nicht. Guck mal. Aber ja. Ich finde es schön, dass wir beide eine Vergangenheit mit roten Haaren haben.
Ja, ganz schlimm. Ganz schlimm. Würde ich mir nicht nochmal machen.
Mein Freund hatte mal genau dieselbe Frisur wie du, aber dann in blau.
Blaue lange Haare?
Mhm.
Auch wie kommt man denn, warum hat man blaue? Das ist ja echt krass. Aber gefärbt oder getönt? Ich hatte ja das Problem, ich habe ja gefärbt, dass ich überhaupt weiß, wo der Unterschied ist. Ich weiß gar nicht, ob es so ist. In meinem Kopf ist gefärbt, es hält halt länger und getönt ist halt, es wäscht sich wieder raus.
Ich glaube, das ist auch die Realität.
Bei mir hat ja dieses Dunkelrot oder ein sehr kräftiges Rot sich ausgewaschen und ist dann drin geblieben und gefühlt hat es sich auf meiner Haarwurzeln, ich glaube, es hat meine DNA verändert. Und auf einmal hatte ich nur noch so orangene Haare, wie so Karottenorange. Und das sah ganz, ganz schlimm aus.
Aber wenn ich mir dich jetzt so angucke, dann scheint es so, als seist du mittlerweile über den Berg.
Ey.
So immer vereinzelt kommt immer, aber doch, so wie andere Leute graue Haare suchen, kommt bei Alex immer mal so ein kleines Orangenes.
Nein, da ist wieder eins. Ein Orange. Nee, die sind ja, ist jetzt 15 Jahre her, dass die Realität war.
Stell dir das mal vor, es wird immer mal wieder, würden so kleine kommen. Und wenn du die nicht schnell genug auszupfst, dann vermehren sie sich ganz schnell. Und dann irgendwann übernehmen sie dann die Herrschaft über deinen Schopf. Und dann bist du wieder orange. Das wäre ja was.
Ich glaube, das Schlimme war die Kombination. Also mit diesen langen Haaren und dem Orange.
Yeah,
ich glaube, kurz orange Haare wäre ich voll cool mit.
Try out. Das Gute an einem Podcast ist ja, man sieht uns nicht.
Das stimmt. Aber das Problem ist, wir haben ja beide auch einen Job, wo wir irgendwie im Internet auch auftauchen. Und dann sehen die Leute uns ja doch.
Da gibt es ja so Filter. Healthy Glow zum Beispiel. Der macht, der sorgt ja für komplett verzerrte Realitäten. Das kann dann im Zweifel helfen.
Guten Tipp notiere ich mir. Warte mal. Ich wollte jetzt habt ihr es nicht gesehen, ich habe effektvoll meinen Stift, den ich in der Hand habe, vors Mikro gehalten, weil ich wollte, dass jetzt so ein kommt, wenn ich den aufmache, weil ich dann so tun wollte, als wenn ich mir das als Tipp notiere. Ja.
Siehst du?
Wir können ja mal einen kleinen Bogen schlagen in Richtung Hunde.
Oh.
Ganz abgefahren ist. Ich habe hier, wie gesagt, ja ein Buch neben mir liegen. Ein Buch, was sich mit Studien beschäftigt, rund um das Thema Hund. Und wir haben ja, also ich habe eine Studie rausgesucht, die ich ganz interessant fand, beziehungsweise bin heute beim morgendlichen Kaffee darüber gestolpert und habe gedacht, da könnten wir gleich mal ein bisschen drüber sprechen. Aber das vielleicht gleich, verrate doch erstmal, worüber wir grundsätzlich sprechen wollten heute.
Ja, eigentlich haben wir uns gedacht, wir können euch diesen Titel, nämlich Loben, 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 den diesen Podcast trägt, also ihr wisst, was ich meine, einfach mal ein bisschen näher erläutern. Auch wenn das eine relativ spontane Idee war, würde ich sagen, hat man sich ja vielleicht etwas dabei gedacht. Und das sind so drei Wörter, die ich sehr, sehr gerne sage und mag und die auch Alex, glaube ich, sehr, sehr gerne sagt und mag. Und da steckt ja ein bisschen mehr dahinter. Und dementsprechend haben wir gedacht, wir können uns heute dem Thema Loben, Loben, Loben mal ein bisschen näher widmen.
Ja, ich habe es heute noch in einem Online-Coaching gesagt. Tatsächlich mit dem Hintergrund natürlich, überall unterbewusst den Podcast zu streuen bei den ganzen KundInnen, die ich betreue. Ich habe auch noch ein kleines Hört, Loben, Loben, Loben davor gesagt, dass die Leute auf jeden Fall das irgendwie mitbekommen. Nee, tatsächlich ist es ja so, Also bei mir in meinem Kontext ist es so, ich versuche oder im Endeffekt, ich sage immer den Leuten, der Hund tut das, was zum Erfolg führt. So, und die Leute können ja ins Training mit irgendeinem Verhalten des Hundes, mit dem sie nicht irgendwie einverstanden sind. Und ganz häufig muss man ja sich dann auf die Suche begeben, dass der Hund irgendwann mal ein anderes Verhalten zeigt, mit dem man dann zufrieden ist. Die Wege dahin sind natürlich sehr unterschiedlich und sie müssen dann natürlich aber umso mehr bestätigt werden, wenn sie dann doch mal auftreten. Weil ganz häufig ist das ja tatsächlich Zufall. Also wenn ein Hund erstmal irgendwas ausprobiert, vielleicht konkretisiere ich das nochmal ein bisschen, stellen wir uns vor, unser Hund zeigt ein Fehlverhalten, zum Beispiel er zieht zu einem anderen Hund hin, weil er da irgendwie hin möchte. Und dann finde ich das aber doof, weil ich nicht möchte, dass mein Hund langfristig zu anderen Hunden zieht und unterbinde das in irgendeiner Form. Und dann zeigt der Hund ja, weil er findet ja immer noch den anderen Hund interessant und zeigt vielleicht ein alternatives Verhalten. Und dieses alternative Verhalten, wenn der Hund das dann zeigt und ausprobiert und plötzlich etwas zeigt, was mir gefällt und was ich mir vorstellen kann als endgültiges Verhalten, dann gehört das natürlich sehr, sehr, sehr doll bestätigt. Und ganz häufig passiert das halt durch Loben, so, und durch stimmliche Unterstützung des Menschen, die ja mit positiven Gefühlen beim Hund irgendwie verknüpft sind.
Ja, voll. Es gibt, ich habe vielleicht direkt zu Beginn mal eine Frage an dich, die ich mal an dich richten kann.
Erzähl.
Es gibt so eine Sache, die mir in meinem Alltag als Hundetrainerin recht häufig begegnet mit meinen KundInnen. Und zwar die Aussage, dass man, oder sie hätten gehört, dass man den Hund für gewisse Verhaltensweisen nicht loben sollte, weil sie sollten selbstverständlich sein. Wie zum Beispiel an anderen Hunden vorbeizugehen. Und ich denke mal, so auf der einen Seite ist das nicht selbstverständlich für Hunde.
Ja.
Zumindest, also guck dir die allermeisten Hunde an. Ich würde mal so sagen, bestimmt mindestens 70% aller Hunde, denen ich so in meinem Alltag begegne, egal wo, finden es nicht so selbstverständlich, einfach an anderen Hunden vorbeizugehen. Wo ich schon mal denke, okay, das ist ja eigentlich schon mal per se falsch.
Also
Und
das Beispiel ist dann halt ein falsches.
ja, also es ist für Hunde ja nicht selbstverständlich, einfach
Genau.
ignorant an anderen Hunden vorbeizugehen. Und ich denke mal, ich weiß auch nicht, warum ich will, dass das für meinen Hund komplett selbstverständlich ist, weil ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn es etwas ist, was mein Hund wirklich einfach gut macht. Und ich finde, also meinen Hunden, auch wenn ich denke, ich möchte, dass das immer so ist, sage ich tatsächlich in gewissen Situationen, in so Hundebegegnungen, immer wieder, auch jetzt, und Balu ist gerade 8 geworden, auch jetzt mit 8 Jahren immer noch prima, gut gemacht, klasse. Und finde ihn immer noch gut in gewissen Situationen für gute Dinge. Und es erschließt sich mir so gar nicht, warum ich das nicht machen soll. Und versuche das eben immer zu kommunizieren. Ich habe gedacht, ich frage dich direkt zu Beginn mal, was du von dieser Aussage hältst und was du dazu sagen würdest.
Ich glaube, relativ wenig halte ich davon. Also ich kann das schon nachvollziehen, dieser Gedanke, und ich habe auch lange mit mir herumgetragen, dass ich Leuten erklärt habe, dass ich gerne Leinführigkeit in den allermeisten Fällen zum Beispiel, also ich komme jetzt noch auf das Beispiel Leinführigkeit, weil da kommt es mir jetzt gerade in den Sinn, dass ich da in den allermeisten Fällen gesagt habe, pass auf, wir wollen da nicht viel mit Futter oder mit Belohnung arbeiten, weil dass der Hund gut an der Leine läuft, sollte etwas Alltägliches sein. Und dafür gibt es kein Lob oder keine Belohnung. So, trotzdem würde ich auch heute, aus heutiger Sicht sagen, und auch so, wie ich selber mit meinem Hund umgehe, ja, natürlich kriegt er für jeden kleinen Pipi-Pups, kriegt er ein positives Feedback von mir. Also, ich habe halt einen Hütehund-Mischling, der ständig Feedback einholt, also der wirklich die ganze Zeit mit dem Kopf bei mir ist. Und an jeder Ecke, an jeder also an jedem Bürgersteig, wo er kurz stehen bleibt, wo er sich zu mir umguckt, dann kommt mir jemand entgegen, dann hält er kurz Blickkontakt, da kommt immer mindestens ein Augenzwinkern oder sowas, also erstmal eine nonverbale Bestätigung und bei jedem zweiten auch ein, genau, super, ja, klasse, irgendwie sowas kommt da immer mit. Und das finde ich auch ganz wichtig und richtig so. Und finde ich eigentlich nur höflich. So. Natürlich entsteht dann, ich glaube, der Grundgedanke dahinter ist ja, dass da keine Erwartungshaltung entstehen sollte in einer Situation, die man nicht künstlich aufblasen möchte. Aber wie du gerade richtig gesagt hast, es ist für ganz, ganz, ganz viele Hunde gar keine Leichtigkeit, an anderen Hunden vorbeizugehen. Zumindest so, wie wir hier leben. Weil wenn ich hier, ich meine, du wohnst in Hamburg, ich wohne in Wuppertal, jetzt hebe ich mal Wuppertal auf eine
Stelle. Ich wollte gerade sagen, ich bin gespannt, was jetzt kommt.
Zwei Metropolen.
Mit der Wupper, die ja auch auf jeden Fall
vergleicht. Wer kennt's nicht? New York, London, Mailand, Hamburg und Wuppertal.
Genau. Nee, aber einfach, ich meine, wir sind hier ans Ruhrgebiet und ans Rhein-Main-Gebiet irgendwie angeschlossen. Also Main-Gebiet nicht, aber ans Rhein-Gebiet. Und es sind da einfach viele Menschen hier und es ist sehr eng und es sind sehr viele Hunde und überwiegend sind es frontale Hundebegegnungen. Und ganz häufig sind es noch frontale Hundebegegnungen an der Leine, auf einem Bürgersteig oder einem engen Weg, wo ich gar nicht ausweichen kann. Und das ist echt überhaupt keine Leichtigkeit für die Hunde. Und dann ist schon mal tatsächlich das Beispiel einfach ein falsches. Also für sowas gibt es immer ein Lob, auf jeden Fall.
Ja, das denke ich mir nämlich irgendwie auch. Und also ich sehe es sehr ähnlich wie du, ne, dass ich Schuster gerade, also bei Welpen handhabe ich es tatsächlich immer noch mal ein bisschen anders. Da gibt es ab und an hier und da mal einen Keks für gute Leinführigkeit, einfach um erstmal ein Grundverständnis zu etablieren und zu gucken, okay, pass mal auf, das lohnt sich hier bei mir zu laufen und auch jetzt mal nicht irgendwie überall stehen zu bleiben, um zu schnüffeln und so. Und ich schaue aber immer, dass man relativ schnell von den Keksen wegkommt, gerade in der Leinführigkeit, weil ich wünsche mir eigentlich keinen Hund, der eben immer so nach Keksen lechzend dem Halter oder der Halterin hochguckt. Das finde ich immer so unnatürlich. Und da denke ich irgendwie, so kann Leinführigkeit auch unmöglich mal über eine halbe Stunde aussehen. Also es muss ja irgendwie leistbar sein für den Hund. Und das ist es nicht, wenn man eben erwartet, dass der Hund ständig Blickkontakt zu einem hält. Und das muss ja auch nicht sein. Aber nee. Ich finde, ein ruhiges Lob, also es ist ja auch immer so ein bisschen die Stimmung, die man da in so ein Lob mit reingibt. Ne? Ich denke, es macht jetzt vielleicht nicht Sinn zu sagen, oh, prima, das machst du jetzt aber ganz, ganz toll und so ganz aufgeregt zu werden, sondern immer so ein bisschen der Situation angemessen. Ne? Aber ich finde so ein prima, Mensch, klasse, wie schön, dass du hier immer noch bei mir bist oder so. Also irgendwas Ruhiges, Freundliches finde ich total angemessen. Oder so wie du sagst, was nonverbal ist, ein Lächeln. Also meine Hunde fangen beide an, mit dem Schwanz zu wedeln, wenn ich die anlächle in gewissen Situationen. Ne? Weil die sind ja auch Meister unserer Mimik.
Die schmeicheln sich ein, weil sie denken, dass du Zähne fletscht, oder nicht? Nee, ey, mir ist gerade eingefallen, tatsächlich, also bei diesem Lächeln und so und was du gerade gesagt hast mit eine ruhige Stimmung an den Tag legen, habe ich gerade so drüber nachgedacht, warum ich das auch so wichtig finde, dass der Hund Feedback bekommt. Und denke mir so, ich glaube, ganz, ganz viele Menschen laufen, ich sage auch immer, ich glaube, dass ganz, ganz, ganz viel ist einfach mein Neues im Grunde genommen. Ich sage jetzt immer ganz, ganz, ganz viel, habe ich jetzt schon 5-mal gesagt, Entschuldigung dafür. Aber tatsächlich sind ja, glaube ich, viele Menschen unterwegs, entweder hören sie irgendwie Musik oder Podcasts oder sind abgelenkt oder sind mit den Gedanken irgendwo oder unterhalten sich. Und wir sind ja nun mal in der Mensch-Hund-Beziehung oder sollten so die tonangebenden Individuen sein. Was jetzt nicht heißt, wir sind hier die krassen Führungstiere und man boxt das irgendwie durch. Aber die Hunde erwarten ja schon eine Form von Anleitung von uns und eine Form von Feedback und eine Orientierung und oder etwas zum Orientieren. Und das kann ich dem Hund ja auch nur bieten, wenn ich ihm zwischendurch mal ein Feedback für sein Verhalten irgendwie gebe. Und da finde ich es, glaube ich, ganz wichtig, dass man nicht wie tot oder wie versteinert durch die Gegend läuft, sondern ab und zu sich mal bewusst macht, habe ich meinem Hund jetzt gerade überhaupt in irgendeiner Form mitgeteilt, dass ich das gerade cool fand, was er gemacht hat.
Ja.
Weil ich selber erwische mich total häufig dabei, dass ich dann so, dass ich denke, ja okay, ich habe jetzt gerade gelächelt oder so und dann mache ich mich ganz bewusst, wie mein Gesicht gerade steht und merke, dass meine Mundwinkel sich 0,0 bewegt haben und ich nur so innerlich gelächelt habe und vielleicht gedacht habe, ach cool, hast du ja jetzt super gemacht. Aber mein Hund hat halt gar kein Feedback bekommen. Und das ist ja total schade.
Auch in Anbetracht der Tatsache finde ich, dass, also so eine zweite Sache, über die ich relativ häufig stolper, ist die Annahme, dass man, wenn einem jetzt beispielsweise ein Hund entgegenkommt, nicht den Hund angucken soll und so wie so ein Roboter eigentlich am besten geraden Blickes voranschreiten sollte. Und da denke ich immer, Moment mal, woher weiß mein Hund, dass ich diesen anderen Hund wahrgenommen habe? Also ich finde, das ist immer, das ist ja, hat ja was davon, ich ignoriere Außenreize. Was ja auch meinem Hund unter Umständen vermitteln könnte, wenn ich offen, also angenommen, mein Hund weiß nicht, okay, Frauchen hat echt mitbekommen, dass uns da ein Hund entgegenkommt. Woher soll mein Hund wissen, dass ich im Zweifel vielleicht auch handlungsbereit wäre? Dementsprechend gucke ich ganz, ganz bewusst, wenn uns ein Hund entgegenkommt, den Hund an, gucke meine Hunde an und sage dann prima. Quasi als eigene Einschätzung auch so ein bisschen zur Situation. Du, was halte ich davon?
Du meinst jetzt also den eigenen Hund angucken?
Ich gucke erst den fremden Hund an und gucke dann zu meinen Hunden und sage denen so ein bisschen, was ich davon halte. Also ich gucke ganz, ganz explizit den anderen Hund an, werfe dann den Blick auf meine Hunde und sage dann irgendwas Nettes, Positives. So nach dem Motto, habe ich auch gesehen, prima. Ja. Und das finde ich irgendwie relativ logisch, weil wenn ich so gar nicht kommentiere und wenn ich meinen Hunden so gar nicht mitteile, was ich auch von der Situation halte, woher sollen sie es wissen? Und ich bin ja in der Situation quasi eine Orientierungshilfe für meine Hunde. Also wenn ich das entspannt nehme und wenn ich da entspannt durchgehen kann, können meine Hunde das vielleicht viel eher. Wenn sie aber gar nicht wissen, wie ich eigentlich drauf bin und ob ich das wahrgenommen habe, stelle ich mir das schwer vor.
Ich finde, es hat sogar noch eine Seite, weil wenn du deinen Hund nicht anguckst, hast du auch gar keine Möglichkeit mitzubekommen, wie dein Hund drauf ist.
Ja, voll.
Mein Hund sucht super häufig Hilfe bei mir. Ich habe halt einen Hund, der echt unsicher ist. Und der sucht wirklich, wirklich häufig Hilfe bei mir. Und ich hatte heute noch einen Hund im Online-Coaching, der aus Unsicherheit in die Leine pöbelt nach vorne und richtig, also auch so richtig doof schon, so ohne Maulkorb in ein Ridgeback, ohne Maulkorb ins Knie gebissen der Frau, weil die Frau halt, also die Besitzerin im Weg stand sozusagen und irgendwie ihr Knie vor den Hund geschoben hat, um den so ein Stück zurückzuhalten und dann hat er halt voll reingetackert. So ein Hund, oder so war mein Hund früher auch. Und der hat aber angefangen, nicht mit ich pöbel nach vorne, sondern der hat angefangen mit, ey, ich bin total überfordert, ich guck mal den Menschen an, mal gucken, was da geht. Irgendwas muss der ja mir vorgeben. Ja, und ich habe es halt nicht mitbekommen. Und in der ersten Hundeschule, in der ich dann war, hieß es dann noch, hör auf, deinen Hund anzugucken. Nachher denkt der Hund ja, du wartest auf Handlung des Hundes und du möchtest dich am Hund orientieren.
Als ist wenn das geil, immer ne? So,
als wenn man immer so... Wenn man, also derjenige, der angeguckt wird, der hat irgendwie das Heft des Handelns in der Hand oder so. Also,
verrückt, oder?
Ja, echt, echt schade, dass solche Sachen da irgendwo noch kursieren und das verbreitet wird.
Ja, es ist echt irgendwie, es ist mega schade. Und es ist, ich habe immer das Gefühl, dass dieses, ja, nicht loben in gewissen Situationen oder auch kein positives Feedback geben, dazu führt, dass Menschen auf Fehler warten. Also man verpasst ganz, ganz häufig dadurch Momente, die es eigentlich wert wären, gelobt zu werden. Und wenn man das dann nicht tut, dann passiert es relativ häufig, dass dann halt eben ein vermeintlicher Fehler des Hundes eben entsteht, weil man nicht den richtigen Moment vorab eingefangen hatte. Und das ist, habe ich immer ganz, ganz verrückt, wo ganz, ganz viele meiner Kundinnen verwirrt sind am Anfang, wenn sie einen Hund haben, der beginnt, droht zu fixieren. Und ich arbeite ja ganz viel mit Markerwörtern und ich sage, okay, sag mal das Markerwort jetzt. Und die so, hä, fürs Drohen? Sag, ja, ich glaube, wir kriegen ihn da noch gut raus. Und plötzlich hast du wieder einen ganz anderen Hund, der kurz wieder locker läuft, der wieder in einer anderen Stimmung ist, den man einmal so aus seinem Tunnel rausholt. Und dann kannst du loben, anstatt da irgendwie dumm rumzukorrigieren oder so. Nicht? Aber es ist doch eigentlich viel, viel, viel geiler, wenn ich den Hund einfach wieder zurück in eine entspannte, positive Stimmung kriege. Weil am Ende des Tages ist das ganz, ganz häufig ein Ausdruck ja von Unsicherheit und großer Aufregung. So, und wenn ich eben durch dieses konditionierte Signal für eine positive Emotion im Hund sorgen kann, warum denn nicht? So, und dann kriegt man die Hunde meistens auch, wenn man die danach wieder abfängt, eben mit Lob und sagt, hey, prima, komm, klasse, und die ordentlich supportet, kriegt man die meistens viel, viel entspannter durch so eine Hundebegegnung durch, als wenn man dann blöd in dieses Drohfixieren rein korrigiert oder sie dann noch maßregelt oder wie auch immer. Und ganz, ganz häufig ist das auch, also ich finde, wenn man so einen Hund, der wirklich beginnt, droht zu fixieren. Ich erlebe es ganz, ganz häufig, wenn der dann auch noch irgendwie ja, gemaßregelt oder korrigiert wird, meistens ist das dann der Moment, in dem er echt anfängt zu pöbeln und nach vorne zu gehen, weil es ist ja noch mehr. Also du hast einen Hund, der ist aufgeregt, der ist angespannt, der ist vielleicht unsicher und wird dann in dem Moment korrigiert, unmittelbar in der Hundebegegnung, wo ich sowieso mal denke, ich finde es immer ungünstig, so unmittelbar in einer Hundebegegnung den Hund noch zu korrigieren, für eigentlich ein Verhalten, was jetzt erstmal gar nicht so unbedingt fehlerhaft ist.
Ja, zumindest für fixieren oder eben, für steif genau. werden oder so. Das sind ja erstmal noch vorgeschaltete Verhaltensweisen, die immer auch erlaubt sind, weil sie immer noch zum angemessenen Verhalten gehören.
Sie haben ja einen Sinn.
Ich habe da immer auch das war heute dann natürlich auch, das ist ja ganz häufig eine Frage, darf der Hund denn den anderen Hund angucken? So, wo ich so denke, ja, warum denn nicht? Das ist ja immer, wenn ich Angst vor etwas habe, und es ist ja häufig, dass der Hund dann schissig ist in so einer Situation, natürlich will ich das, vor dem ich Angst habe, irgendwie im Blick behalten. Und das nach vorne pöbeln oder das Fixieren ist ja nur ein Symptom des Unwohlseins. Und ich merke das ähnlich zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich finde, dass der Bereich Emotionen spielt so eine noch untergeordnete Rolle irgendwie im Hundetraining, dass man ja durch Konditionierung kannst du ja jede Emotion im Hund hervorrufen. Und du kannst jede Emotion irgendwie konditionieren und verknüpfen. Und man muss es jetzt auch gar nicht so kompliziert sehen, aber das, was du gerade gesagt hast mit, man ermahnt dann nochmal einen Hund oder korrigiert da irgendwo rein, wenn der gerade in einer Stresssituation ist. Ich habe das super häufig, dass die Leute in so einer in so einem Teufelskreislauf gefangen sind und der Hund fixiert und dann quatschen sie da irgendwie blöd rein und versuchen den Hund dann irgendwie noch bei Fuß zu nehmen oder irgendwie muss er nochmal auf die andere Seite und dann fängt der Hund erst recht an. Und wenn die Leute dann, wenn ich immer sage, ey, der Hund hat doch noch gar nichts verkehrt gemacht, geh doch nicht in den Hundekontakt. Das Erste, dein Hund sieht diesen Hund, das Erste, was vom Besitzer oder der Besitzerin kommt, ist, vernünftig jetzt. So, ja, du benimmst voll. Dich jetzt. Halt oder die Klappe jetzt. Genau. Und dann denke ich so, ey, verbinde das doch mal positiv und sag doch mal, hey, guck mal, da hinten ist ein Hund, ah, lass doch mal. Und plötzlich die Hunde, man merkt richtig, wie verwirrt die sind, weil ja. Warum ist er denn jetzt so cool drauf? Was ist denn da? Ist das gar kein gefährlicher Hund? So, und dann läuft es halt schon 50% besser, nur weil die Stimmung des Menschen irgendwie anders ist.
Voll. Es ist ganz lustig. Ich hatte vor einiger Zeit eine kleine Hündin im Training. Mega süß. Die wurde von einem Hund tatsächlich mal sehr, sehr schwer verletzt und hatte dann, ich glaube, es waren knapp 1,5 Jahre, wirklich so gar keinen Kontakt zu anderen Hunden und pöbelte alles auf unfassbar große Distanz an. Und da haben wir gemarkert und haben halt eben auch mit Futter belohnt. Wenn die einen Hund gesehen hat, Markerwort, Futter rein, weil die unfassbar verfressen waren und es war ziemlich, ziemlich praktisch. Und das war abgefahren, weil es war so nach 1,5, 2 Wochen hat die einen Hund gesehen und hat dann in Futtererwartung Frauchen angeguckt. Ist dann jetzt auch nicht unbedingt das, was ich mir wünsche, aber ich denke, okay, als nächsten Schritt war es jetzt erstmal ganz cool, weil ich sehe einen anderen Hund und raste komplett aus, weil es immer scheiße war in letzter Zeit. Also erstmal hatte die eine begründete Angst vor Hunden, weil ihr ist mal was Blödes widerfahren. Und dann kam halt eben genau das, was du eben beschreibst, ne? Dieses, ey, jetzt ist aber, ne, und jetzt halt dich zurück und so ganz viel Negativität. Und dadurch, dass du irgendwie einmal komplett damit gebrochen hast und alles anders gemacht hast als bislang, hattest du plötzlich nicht mehr die Erwartungshaltung, Hund, jetzt muss ich richtig Krawall machen, sondern Hund, Futter. Und das war echt so, die hat immer wieder zum Hund geguckt, immer wieder Frauchen angeguckt, immer wieder zum Hund, immer wieder zu Frauchen. Und ich so, okay, jetzt müssen wir langsam dieses Futter hier echt wieder abbauen.
Ja, aber das ist ja ein gewünschtes Zwischenziel. Auf jeden Fall. Also das ist ja für den Hund viel, viel, viel angenehmer und besser und für den Menschen im Endeffekt auch, als dieses, ich pöbel mal rum. Weil in dem Moment schüttet der Hund ja so viel Stresshormone aus, dass das ja auch den ganzen Tag und den nächsten Tag noch eine Belastung ist für
total.
Den Körper des Hundes.
Und das ist halt einfach eine riesengroße positive Erwartungshaltung. Ne? Und das ist, und da kann man dann so ein bisschen ansetzen, es gibt ja Hunde, die aus Frust pöbeln, weil sie unbedingt hinwollen. Und da waren wir dann so ein bisschen da. Die hat dann halt gar nicht mehr gepöbelt, aber wir hatten eine recht hohe Erwartungshaltung, die wir dann halt so ein bisschen dämpfen mussten. Das geht ja aber oft relativ schnell auch wieder, vor allem wenn es jetzt noch nicht so lange sich ritualisieren konnte. Ne? Also wir haben irgendwie von 1-2 Wochen gesprochen. Aber da denke ich immer, das ist ja einzig und allein wirklich Konditionierung. Also der Hund hat gelernt, ich sehe einen Hund, es gibt Futter. Es kommt ein Hund auf uns zu, ich kriege Futter. Super simpel. Und bei vielen Hunden funktioniert es auf diese Art und Weise auch nicht, weil Stress ist zu hoch, sie würden nicht fressen, sie fressen sowieso nicht oder so. Aber das ist eben eine Möglichkeit oder eine Methode, die man ja nutzen kann. Und da denke ich immer, also da jetzt blind einfach nur diesen pöbelnden Hund zu korrigieren oder zu maßregeln und nur irgendwie mit Negativität zu arbeiten, wäre auch unfassbar unfair, weil Hunde ja immer einen Grund haben, auch für ihr Verhalten. Und ich denke mal, du kannst eigentlich, also ich finde, das ist vielleicht meine persönliche Meinung, aber ich denke, es ist unmöglich, einen wirklich nachhaltigen und langanhaltenden Trainingseffekt zu haben, wenn man nicht auch lobt und positiv verstärkt. Ich glaube
ja,
nicht,
natürlich.
Dass das geht.
Es ist halt, also es ist ja bewiesen, dass Hunde, oder was heißt bewiesen? Es gibt Studien, dessen Ergebnisse nahelegen, dass man sowohl Menschen als auch Hunde besser lernen und schneller lernen, wenn positive Emotionen im Spiel sind. Das war hier deshalb mein Buch, was ich hier neben mir liegen habe, dreht sich die ganze Zeit unser Gespräch darum. Es fing an vorhin mit Lächeln und Emotionen erkennen beim Menschen, dass durchaus auch Hunde dazu in der Lage sind, genau das zu tun. Also dass sie halt ein Lächeln oder ein verärgertes oder ein wütendes oder ein trauriges Gesicht bei Menschen erkennen können und sogar auch bei fremden
ganz kurz.
Menschen erkennen können.
Da, ich grätsche aber kurz zwischen. Macht das mal, probiert das mal aus, tatsächlich mit euren Hunden. Ihr könnt mal, wenn euer Hund irgendwie sich neben euch aufhält oder so, guckt den mal richtig böse an. Ich verspreche euch, euer Hund wird sich wahrscheinlich von euch abwenden oder sogar aufstehen und gehen. Wenn ich das mit Bertha mache, die dreht sich tatsächlich auf den Rücken. Also ohne Spaß, obwohl ich noch never ever irgendwas mit der gemacht habe. Das war schon immer so. Irgendwann hat mein Freund hat das mal aus Spaß. Irgendwann, da war die, keine Ahnung, 4 Monate oder so da. Und er hat gegessen und sie hat ihn mega bedrängt. Und dann hat er sie angeknurrt. Und ich habe gesagt, was machst du? Und auf einmal hat sie sich auf den Boden gelegt und auf den Rücken. Und also Bertha ist ja allgemein echt eine kleine Mimose. Ne? Aber wenn ich Bertha böse angucke, dann macht die das so voll. Und Balu dreht sich halt ab und geht. Obwohl gar nichts los ist. Ich sage nichts, ich mache nichts. Sie haben nichts falsch gemacht. Aber die verstehen ganz genau, was da bei uns passiert. Also probiert das gerne mal aus. Lächelt euren Hund mal an und guckt mal, was seine Reaktion darauf ist. Und guckt den mal böse an und guckt mal. Und ihr dürft euch danach meinetwegen auch entschuldigen. auch wenn es vielleicht ein bisschen ambivalent ist. Aber genau. Also probiert es mal aus. Hunde reagieren da echt drauf, meine zumindest.
Genau, meine auf jeden Fall auch. Bei mir ist es so, wie es auch hier beschrieben wurde, vielleicht der Vollständigkeit halber, die Studie, die ist von Müller et al. Von 2015 und da ging es darum, dass Hunde halt Gesichter erkennen und Gesichtsausdrücke und halt erst bekannte Menschen und dann, als sie die Gesichtsausdrücke drauf hatten und die zuordnen konnten, kamen halt auch noch Fremde dazu und da haben halt die mit den positiven Emotionen, sprich mit freundlichen Gesichtern gelernt haben zum Beispiel, das schneller lernen können als die mit den wütenden Gesichtsausdrücken des Menschen trainiert haben. Und da wurde tatsächlich auch beobachtet, dass, also die Reaktion der Hunde wurde halt gefilmt und da wurde auch beobachtet, dass dann vermehrt die Licking Intention gezeigt wurde. Das heißt, dass über den Fanglecken als Beschwichtigungsgeste auf dieses wütende Gesicht. So, und ja, das ist ja, finde ich, eine total spannende Sache. Und jetzt weiß ich gar nicht mehr, warum habe ich denn vorhin angefangen nochmal, worüber haben wir direkt davor gesprochen?
Ich habe über Emotionen und Konditionierung und Erwartungshaltung und dann hast du gesagt, ja, und hier liegt ja auch mein offenes Buch. So hat es begonnen.
Irgendwo wollte ich damit noch hin. Das kommt bestimmt auch gleich noch wieder.
Wahrscheinlich wird es wiederkommen. Aber es ist, also ich finde es wirklich unfassbar spannend, ne? Weil es ist, oder auch das, was du vorhin gesagt hast mit dem Zwinkern. Ich weiß gar nicht, warum ich das mache. ob ich da irgendwann, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwie, ob es, gibt es da was zu? Ich schließe ganz häufig, ich weiß gar nicht, ich schließe ganz häufig beide Augen für etwas länger und öffne die dann wieder. Wenn mein Hund mich irgendwie so anguckt und dann mache ich quasi einmal so die Augen zu und dann gucke ich wieder hin. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass es auch so, hat auch so ein bisschen was Besänftigendes irgendwie. Ne? Also es ist halt so ein, ich kann nicht zwinkern. Es ist halt dann so ein Slow-Mo-Zwinkern. Gibt es da, weißt du das gerade, ob es dieses sich angucken, die Augen schließen und wieder öffnen, ob es da was zu gibt?
Also ich weiß, dass halt Blickkontakt von Bindungspartnern das Bindungshormon Oxytocin ausschütten lässt, was ja allgemein eine stresshemmende und bindungsfördernde Wirkung hat. Und das halt auch vielleicht diesen Gerücht, was man ja auch manchmal irgendwo hört, ja, dem Hund darf man nicht in die Augen gucken und so. Ja, was halt totaler Blödsinn ist, wenn es halt ein fremder Hund ist, kann der sich natürlich davon irgendwie eingeschüchtert zeigen. Aber bei euren Hunden, bei bekannten Hunden, ist das was total Vertrautes und was total Schönes. So, und ja, zwinkern könnte natürlich etwas mit Spiegeln vom Verhalten irgendwie zu tun haben, ähnlich wie so ein Gähnen zum Beispiel. Ich habe das Gefühl, manchmal kann man richtig so ein Spiel spielen mit denen. Und dann zwinkert man und dann zwinkern die Hunde auch und dann macht man das nochmal, machen die das auch. Ob jetzt das reine Augenschließen irgendwas Bindungsförderndes, Vertrautes hat, bin ich gerade überfragt.
Ich muss das nochmal recherchieren, weil irgendwo in den hintersten Ecken meines kleinen Kopfes sagt mir da nämlich irgendetwas, dass es so wäre.
Ja, ich bin gespannt. Vielleicht kannst du das ja mal machen und nachreichen in der nächsten Folge. Wir wollen ja.
Ich kann mir das ja
mal aufschreiben. Schreib dir doch mal auf dein nicht vorhandenes Notizbuch. Oh, sie hat einen Stift.
Und für Leute, die auch sehr, sehr analog ja noch sind, ich habe auch Post-its.
Post-its? Eieiei. Krass, sowas habe ich ja ewig nicht gesehen.
Doch, und dann klebe ich mir die immer so richtig oldschool-mäßig an meinen Bildschirm rein. Ich wollte gerade meinen letzten Post-it hier zeigen, aber ach so, siehst du, guck, hier klebt schon einer.
Ja, in der Tat. Was steht drauf?
Ein Passwort.
Ich dachte, da steht jetzt Paket mit Haselnusslikör an Alex abschicken.
Nee.
Mama, Adresse von Alex schicken.
Genau. Mama braucht die Adresse von Alex. Ja, aber jetzt mal im Ernst hier, Leute, was ist mit euch los? Schick doch mal Alex, ich bin mir ziemlich sicher, wer jetzt sagt so, ja, ich weiß ja gar nicht wohin, ich bin mir ziemlich sicher, der hat auf seiner Website ein Impressum.
Echt? Brauchen wir, ne? Nein, ja, hab ich. Gibt's auch, kann man auch googeln, wo ich wohne. So, also, das ist ja, das kriegt man raus. Ja, aber ich will die Leute nicht unter Druck setzen und ich wette, nächste Woche sitze ich hier mit 7 Paketen Haselnusslikör und brauche nie wieder einkaufen gehen.
Ja, ich will das hoffen, dann kannst du mir eins davon schicken.
Ja, wenn du dann irgendwann post-Corona-technisch mal vorbeikommst.
Dann trinken wir das alles.
Dann,
dann an einem Abend. Nicht mit
arbeiten, sondern dann nehmen wir einfach jeden Abend 2 Folgen Loben, Loben, Loben auf und besaufen uns dabei.
Deal.
Bonus-Content.
Ja, aber es ist eigentlich Eigentlich wollen wir ja darüber reden, warum jetzt dieser Podcast diesen Namen bekommen hat, ne?
Das war deine Idee. Also das ist auf deinem Mist gewachsen.
Ich habe dir einfach per WhatsApp geschrieben, dass ich mir das wünsche. Ich habe dir geschrieben, ich wünsche mir übrigens, dass unser Podcast Loben, Loben, Loben heißt. Und Alex hat dann ergänzt und Haselnusslikör. Witzig eigentlich, dass du das ergänzt hast, obwohl du gar keinen hast. Immer noch nicht. Ich glaube, es ist der stille Schrei nach Haselnusslikör gewesen.
Ja, ich glaube schon. Damit ich das einfach jetzt für immer einfordern kann und Leute mir das immer schicken. Wir hätten irgendwas anderes. Loben, 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 der Hunde-Podcast mit Resthöfen. Dann hätten wir vielleicht irgendwann jetzt einen Resthof gekauft.
Nee, jedes Jahr ein neuer Untertitel dann.
Immer jede Staffel neuer Untertitel, genau, was man halt so braucht. Übrigens, ich weiß, also wir schlagen einen Bogen, ganz kurz. Ich bin ja Meister in Bögen schlagen. Nein, eigentlich gar nicht. Ich weiß nämlich wieder, was ich sagen wollte gerade.
Ah.
Und wo ich hinkommen wollte. Weil du hast ja Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass man ja auch mal loben muss tatsächlich und eine Erwartungshaltung verändern kann. Und dann waren wir ja auch noch bei pöbelnden Hunden vorhin und da ist mir eingefallen, was ich so tragisch finde an ganz vielen Hunden, die ich schon bei mir im Training hatte. Und zwar, oder was mir auch so wichtig ist in der Arbeit, dass man eben nicht nur positiv oder nicht nur negativ arbeitet. Insbesondere bei dem Klientel, was ich habe und eher so reaktiven Hunden, die mit sehr viel Energie auch mal gerne nach vorne gehen, da muss man schon mal irgendwie dazwischengrätschen bei einem Hund. Das ist auch ganz normal, denn diesen Zustand, dass der Hund ein anderes Verhalten mal zeigt, den kriegt man halt nicht einfach so. Wenn die Situation sich aus Sicht des Hundes nicht unbedingt verändert, dann wird der Hund auch kein anderes Verhalten zeigen. Aber da hört es halt ganz häufig so ein Stück weit auf. Und du hast jetzt vorhin gesagt, wenn man jetzt diesen Hund, der gebissen wurde von einem anderen Hund und der halt gepöbelt hat aus großer Distanz, wenn man den jetzt nur leise korrigiert hätte, was ja gar kein Problem ist. Du kannst ja fast jeden Hund einfach so runter korrigieren, dass er gar nichts mehr sagt und dass er einfach stumm ist. Dann ist das Empfinden des Hundes ja kein Stück besser geworden. Und der Hund fühlt sich noch kein Deut besser. Im Gegenteil, die stressige Situation ist immer noch da, plus, dass der Hund seine gewohnte Lösungsstrategie nicht mehr quasi zeigen kann und nicht mehr abspulen kann. Das heißt, eigentlich fühlt der Hund sich noch elender in so einer Situation oder man könnte es sich zumindest vorstellen. Und da ist so das, wo bei mir dieser Wortlaut loben, loben, loben quasi ins Spiel gekommen ist, nämlich bei Hunden, die dann irgendwann mal ein alternatives Verhalten gezeigt haben und die Menschen dann auf jeden Fall das sofort gut unterstützen müssen und diese soziale Unterstützung so unendlich wertvoll ist in dem Moment, um auch dieses Verhalten wirklich zu festigen, damit der Hund auch die Bereitschaft hat, dieses Verhalten nochmal zu zeigen. Weil, letzter Satz, ich hatte das auch schon mal, dass jemand echt mieses Timing hatte und ich dann halt die Klappe gehalten habe und noch nichts gesagt habe und ich auch den Hund nicht gelobt habe. Und dann hat das richtig, richtig, richtig lange gedauert, bis der Hund genau dieses Verhalten, und es war das perfekte Verhalten, wieder gezeigt hat. Weil er einfach gemerkt hat, ja okay, ich probiere das jetzt aus. Ja okay, aber es kommt gar kein Feedback. Also das scheint nicht das Richtige gewesen zu sein.
Ja, total. Also es ist, ich denke, also wenn ich im Coaching sage, loben, 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 dann hat das meistens auch etwas von einer gewissen Dringlichkeit, so wie du das jetzt gerade beschreibst. Ja. Also es ist immer dieses, oh, das dürfen wir jetzt auf gar keinen Fall unkommentiert lassen. Ganz, ganz häufig sind das tatsächlich auch Situationen, in denen, es gibt ja so gewisse Hunde, die es einfach überhaupt gar nicht aushalten können, sich selbst beschnüffeln zu lassen, ne? Und da hat man ganz, ganz häufig, wenn die das mal machen, dass ich dann denke, oh, find ihn mal mega gut, sag ihm mal, wie toll das ist, dass das klasse ist, sorg mal für eine positive Emotion da jetzt im Kopf deines Hundes, aus dieser Unbehaglichkeit heraus. Und dann habe ich immer so zwei Optionen, entweder hält der Hund es tatsächlich ein bisschen länger aus und es ist alles in Ordnung, oder aber er nimmt mich als Ansprechpartner wahr und sucht vielleicht dann Kontakt und ich kann ihm helfen, ne?
Voll, das wollte ich gerade nämlich sagen. Ich habe spontan 3, 4 Bilder mindestens im Kopf, wo genau das passiert ist, wo der Hund da eher mit abgeklappten Ohren, eingezogener Rute und mit einem hilfesuchenden Blick stand, weil hinten noch ein Hund geschnüffelt hat und der Hund einfach, anstatt den anderen wegzubeißen, hat er hilfesuchend zum Menschen geguckt. Dann kam halt das fette, fette Lob und das wirklich, ey, das machst du richtig, richtig toll gerade, ich bin richtig stolz auf dich. Der Hund lockert die ganze Körpersprache, geht auf den Menschen zu und aus der Situation raus und der andere Hund war fertig, weil der hat halt, die meisten Hunde sind ja kurz einmal und dann ist gut und der hatte dann geschnüffelt und die Situation hat sich so positiv aufgelöst und das hätte sie eventuell überhaupt nicht, wenn der Mensch gar nicht eingegriffen hätte oder nichts, also stumm geblieben wäre.
Total. Also das ist echt sowas, da denke ich immer, also gerade so in so sensiblen Themen wie Hundebegegnung, finde ich, loben. Also ich finde es eigentlich in allen Bereichen, die man so hat mit seinem Hund, irgendwie wichtig, dass man positives Feedback. Ich finde es tatsächlich übrigens an dieser Stelle nicht nur bei Hunden wichtig. Ich finde allgemein in allen Bereichen des Lebens, wenn jemand etwas gut macht, dann gehört es, finde ich, gewürdigt. Und ich finde, egal ob das bei deiner Arbeit ist und es geht irgendwie um deinen Chef oder um deine Chefin, kannst du ja mal in dich hineinfühlen, wenn dir da nie mitgeteilt wird, dass etwas gut ist. Du bekommst immer stumm dein Gehalt überwiesen, das schon seit 10 Jahren dasselbe ist. Niemand sagt mal, ja, ich bin irgendwie stolz auf ihre Arbeit, das haben sie richtig gut gemacht oder irgendwie sowas. Das tut einem einfach gut und das motiviert auch. Und ich finde es absolut, ich finde, man kann gewisse Dinge, gute Dinge können, finde ich, nicht oft genug gelobt werden. Ich finde das immer, ich finde das ganz spannend. Ich habe irgendwann mal mit meiner besten Freundin über meine Großeltern gesprochen. Und da ging es, also ist jetzt, klingt so, als sei es ein ganz anderes Thema, aber nein, es ging darum, dass wir gesagt haben, es gibt vermutlich niemanden auf dieser Welt, der dermaßen stolz auf einen ist, wie die eigenen Großeltern oder in diesem Fall diese Großeltern von mir. Und wenn man darüber nachdenkt, was das mit einem macht, das gibt einem ein unfassbar gutes Gefühl und es gibt einem vor allem auch das Gefühl, dass man gut ist, wie man ist, und es ist unfassbar gesund, finde ich, für den eigenen Selbstwert, den man so hat. Ne? Also man ist ja etwas und man wird gewürdigt und man hat auch einen Sinn und Zweck ja irgendwie, der gesehen wird. Und das macht ja ganz, ganz viel mit dem eigenen Selbstvertrauen. Und ja, das, finde ich, dürfen doch auch unsere Hunde haben. Gerade wenn ich jetzt einen Hund habe, der eher ein bisschen unsicher ist und vielleicht jetzt nicht strotzt vor Selbstvertrauen, dann kann ich ja helfen, dass das so wird. Oder dass der Hund zumindest sagt, oh ja, mega, ey, guck mal, wie gut ich das gemacht habe. Und ich finde es herausragend, wie Hunde dann häufig, die eigentlich super angespannt waren in Hundebegegnungen, plötzlich nach so einer Hundebegegnung sich richtig ein bisschen groß machen und so ganz federnd laufen. Man sieht so richtig, oh, ey, da ist richtig was passiert in dem Hund. Ich finde, es gibt nichts Schöneres.
Ja. Ja, ich finde halt also nichts Falsches an dem, was du gesagt hast. Und gerade das hatte ich vorhin ganz am Anfang noch auf der Zunge, was du jetzt sagtest, ey, denkt doch mal an euch selber und denkt mal an Selbstverständlichkeiten in unserem Alltag, dass ich, wenn mir jemand die Tür noch aufhält, weil ich irgendwie hinter ihm irgendwo reingehe, wenn ich mir zu Hause ein Glas Wasser mache und meinem Partner, meiner Partnerin auch ein Glas Wasser hinstelle oder irgendwie sowas, da bedankt man sich ja auch in der Regel. Oder zumindest ist das der schönere Umgang. Das sind ja auch Selbstverständlichkeiten. Kannst du mir mal kurz das Salz geben? Ja, natürlich sagt man dann irgendwie Danke. So, obwohl das ja irgendwie eine Selbstverständlichkeit und was ganz Alltägliches ist. Und auch da hat man ja gerne ein positives Feedback. Und im Endeffekt sollte, finde ich, in der Mensch-Hund-Beziehung das Positive immer weit, weit, weit das Negative überragen. Und gerade wenn man halt einen Hund hat, der noch einige Dinge vielleicht noch nicht so optimal macht und man da gar nicht so viel Sinn oder so viel Möglichkeiten hat zu loben, weil man vielleicht richtig noch zu kämpfen hat und ja, eigentlich mit vielen Dingen unzufrieden ist, dann verliert man sich, glaube ich, schnell in, ja, ich meckere nur noch. Und dann bist du nur noch am Ermahnen und am Korrigieren und sonst was. Und die ganze Mensch-Hund-Kommunikation ist dann so negativ aufgeladen. Und ich zähle das manchmal ganz gerne mit, wenn ich in so ein Coaching habe und jemanden begleite und erstmal sage, ja, mach erstmal so, wie du jetzt meinst und wie das alles so sonst läuft, dann zähle ich manchmal, wie viel negative und wie viel positive Interaktionen da sind. Und manchmal ist es echt so 90-10, also Prozent irgendwie so negativ, 90% negativ und ab und zu mal so ein, genau, super. So, und ja, es sollte halt locker genau umgekehrt sein. So, und dann, dann ist die Kommunikation halt cool. Und wenn der Hund noch nicht alles richtig cool macht, ja, dann lob ihn halt für andere Sachen. So, der freut sich, wenn er mal ein positives Wort aus deinem Mund hört.
Ja, es ist ganz witzig. Ich hatte in meinem Adventskalender letztes Jahr so eine Challenge für die Leute. Da habe ich gesagt, nehmt mal 30 Leckerlis mit auf euren Spaziergang und tut die alle in die rechte Jackentasche. Und für jedes Verhalten, das dein Hund zeigt, wo du denkst, es wäre lobenswert, wechselt ein Leckerli von der rechten Jackentasche in die linke Jackentasche. Und also du musst sie dem Hund nicht geben, es geht einfach nur darum, dass man das mal zählt. Du hättest auch Erbsen nehmen können. Und am Ende des Spaziergangs zählst du dann mal die Kekse und am nächsten Tag nimmst du dann mal exakt diese Zahl an Keksen mit und guckst mal, ob du die deinem Hund geben kannst. Und mega viele Leute waren komplett fasziniert davon, wie häufig ihr Hund Lob verdient hätte. So, weil man es gar nicht glauben mag, weil man es mal wirklich zählt und mal ganz bewusst darauf achtet, wie oft guckt mein Hund mal zu mir, wie oft kommt mein Hund wirklich mal prima, wenn ich ihn rufe. Also auch sowas, ne? Es gibt ganz häufig ja so ein, dann wird hier und der Hund kommt und dann ist der einfach da. Und ich denke immer, also wenn ich jetzt wirklich will, dass dieser Rückruf langfristig immer gut klappt, dann darf der meinetwegen auch immer einen Erfolg für meinen Hund darstellen. Das muss nicht bedeuten, dass er jedes Mal ein ganzes Wiener Würstchen kriegt, aber zumindest irgendwie positives Feedback.
Genau, wichtig ist ja, finde ich, die Tatsache, ich meine, wir sprechen jetzt über Loben und nicht immer über Belohnung, wobei die natürlich sehr eng verknüpft sind, die beiden Begriffe. Und mir aber ganz häufig viel zu eng der Begriff Belohnung an Futterbelohnung gekoppelt ist.
Voll.
Weil ich arbeite tatsächlich super häufig ohne Leckerchen und benutze dann vielleicht den Hundekontakt und danach das gemeinsame Rumalbern und die soziale Interaktion mit dem Menschen als Belohnung, was für mich immer einen viel größeren Wert hat, weil es irgendwie diese intrinsische Motivation bedient und halt nicht immer etwas von außen hinzugefügt werden muss. So. Und ich das auch immer da. Also ich bin ja immer da und es stärkt auch meine Beziehung. Wobei man halt auch super viel mit Futter machen kann. Also ich bin
Futter ist halt einfach.
Ich bin da nicht so dogmatisch.
Um ganz ehrlich zu sein, Futter ist halt einfach einfach.
Ja.
Und es ist, ich finde, gerade es gibt immer wieder Hunde, die einfach zum Beispiel nicht fressen oder die man zum Beispiel durch eine Freigabe in Hundekontakte viel besser motivieren kann oder durch ein Sozialspiel. Da braucht man Alternativen. Ne? Aber ich finde, Futter ist ganz, ganz häufig einfach echt easy und einfach anwendbar. Und da hast du, gerade wenn man eben so mit Markewörtern arbeitet, es ist in der Konditionierung wahnsinnig einfach.
Ja,
Das muss man leider tatsächlich einfach so sagen. Was ich ganz, ganz häufig mache, ist, wenn wir so ein Markerwort konditioniert haben, dass wir dann da variieren und dann gibt es irgendwann nicht mehr immer Futter. Aber für den Konditionierungsprozess ist es tatsächlich, muss ich ganz ehrlich sagen, echt easy, Futter zu
nutzen. Früher habe ich gedacht, okay, auf gar keinen Fall werde ich ein Trainer, der mit Futter arbeitet. Ich habe auch eingesehen, dass es immer wieder Situationen gibt, wo das total Sinn macht. Ich habe immer Futter dabei. So mit meinem eigenen Hund arbeite ich auch mit Futter zum Beispiel. So,
ganz ehrlich, bei dieser kleinen Rosi, von der ich vorhin erzählt habe, ne, die war so verfressen, das wäre total dumm gewesen, wenn wir da Sozialspiel oder voll, so gewählt hätten. Weil die hat alles gemacht für Fleischwurst. Denkst du, die hätte Bock gehabt zu spielen?
Ja. Du musst ja gucken, was will der Hund und was ist für den Hund das Beste. Und für den Hund ist halt nicht immer die Leberwursttube das Beste. Aber für viele oder für einige. Nicht für viele.
Bei Bertha zum Beispiel habe ich ganz, ganz viel mit Distanz belohnt. Weil Bertha ja auch mega gepöbelt hat eine Zeit lang in Hundebegegnungen und so. Und da habe ich immer geguckt, wann macht sie es gut. Jetzt macht sie es gerade noch prima. Sie ist mega gut bei mir, auch im Kopf. Dann kam das Markerwort und direkt daraufhin bin ich 2, 3 Schritte weiter vom Reiz weggegangen. Und dann war das ihre Belohnung.
Voll, wenn etwas Negatives weggeht, ist das ja auch eine Form von Verstärkung.
Voll, und das war für sie die allerbeste Belohnung. Ne? Und dann wurden diese Momente halt immer länger, dass man sagen konnte, okay, sie hat es gut gemacht und Bertha konnte lernen, wenn ich ruhig bleibe, wenn ich weiter in Orientierung bleibe, wenn ich nicht pöbel, dann kommen wir gut aus der Situation raus. Und das hat langfristig dazu geführt, dass wir nicht immer 5 Meter weggehen mussten. Dann war es irgendwann, dann habe ich halt das Markerwort gesagt und dann bin ich nur noch einen halben Schritt nach rechts gegangen, den ich so angedeutet habe. Ne? Oder jetzt ist es ganz, ganz, oder was ich ganz, ganz häufig nutze, ist ein Seitenwechsel vom Hund, den ich aufbaue wie einen Trick am Anfang, weil auch Tricks kann man ja tatsächlich als Belohnung nutzen. Ein Hund, der einen Trick richtig, richtig gut macht, hat auch Spaß dran, den aufzuführen, quasi. Und da arbeite ich ganz gerne mit Seitenwechseln, die wie ein Trick erarbeitet werden. Kommt das Markerwort und als Belohnung darf der Hund den Trick Seitenwechsel machen. Und dann habe ich halt 2 Belohnungen quasi in einem. Ne? Ich habe einmal den Trick, den der Hund aufführen darf und mehr Distanz zum Reiz gegebenenfalls, was tatsächlich einen ziemlich hohen Belohnungseffekt hat auf viele Hunde.
Ja, mega, weil die meisten, die in irgendeiner Form pöbeln oder sonst was, machen das ja, weil sie unsicher sind mit diesem Hund, der dann da gerade kommt. Ja. Genau.
Wäre überhaupt gar keine Belohnung für einen Hund, der unbedingt hin will.
Ja, nee, das wäre eher kontraproduktiv, genau. Ja.
Der wäre dann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr frustriert. Aber es ist lustig, ich hatte gerade heute in meiner Online-Welpengruppe das Thema so ein bisschen mit Positivität und mit Lob, weil da sind jetzt viele, viele der Welpen, die eben so in die Junghundephase kommen und draußen ist alles super spannend und die schnüffeln wahnsinnig viel, die gucken nicht so, wo die Besitzer sind und werden eben so ein bisschen selbstständig. Und da denke ich immer, verlang mal weniger von deinem Hund und guck mal, dass ihr erstmal einen Moment findet, wo ihr irgendwie positiv miteinander seid, wo ihr durch eine gemeinsame Aktivität mal einen Erfolg habt. So, na, also erwarte nicht, dass dein Hund jetzt sofort an einer 1,5 Meter Leine irgendwie locker vor oder neben dir läuft. Guck mal erstmal, lass ihn mal sitzen, entferne dich ein bisschen, belohne ihn mal dafür oder start mal irgendwie ein kleines Laufspiel. Also guck mal, dass ihr eine gemeinsame Interaktion findet, dass dein Hund gerade Bock hat, mit dir draußen unterwegs zu sein. Na, weil sonst ist irgendwie so, denke, du musst ja irgendwie gucken, warum soll dein Hund sich jetzt an dir orientieren, wenn eigentlich nur dann korrigiert wird und du sollst nicht ziehen und ey, das ist doof. Und dann, ne, weil dann kam so die Aussage, ich komme eigentlich kaum dazu zu loben, weil sobald irgendwie blablabla und sie springt immer wieder vorne in die Schleppleine und ist gar nicht und ist überall. Ich sage, ja, dann mach mal einfach erstmal irgendwas, dass ihr überhaupt in eine positive Grundstimmung reinkommt. So, und dann ist vielleicht die 10 mit der Schleppleine gerade auch einfach zu lang. Dann ist es vielleicht auch einfach zu viel Freiheit. Dann guckt mal, dass ihr aus der Dynamik rauskommt, in etwas Statisches vielleicht, und erstmal da zueinander findet. Und wenn ihr das geschafft habt, dann könnt ihr vielleicht wieder losgehen. Aber also, ne, so wie du vorhin meintest, es gibt ja gewisse Situationen, wo man sagt, okay, der Hund zeigt jetzt vielleicht nicht das, was ich will. Aber dann kann ich ja überlegen, irgendwas gibt es immer, was ein Hund gerade in der Lage wäre zu leisten. Oder ja, dass ich gucke, ich gehe aus einer Situation raus und entferne mich ein bisschen und da ist mein Hund dann wieder in der Lage. Eben,
wenn das halt, wollte gerade sagen, wenn das halt nicht der Fall ist, dann muss ich meinen Hund rausholen aus dieser Situation.
Ja, so. Eben.
Ja. Und ja, in so einem Kontext, pöbeln und so, darf das dann auch durchaus mal, also an alle die einen pöbelnden Hund haben, wenn der Hund gerade gar nicht mehr reagiert, dann kann man halt auch einfach weggehen mit dem Hund. Also da muss man den Hund nicht so anschreien, dass er dann bei Fuß irgendwie noch mitläuft aus der Situation. Manchmal ist es voll okay, wenn der Hund überfordert ist und wenn der Hund auslöst und man sich einfach entfernt aus der Situation und dann auch nicht, nachdem so eine Situation war, versucht, den Hund über ein ganz strenges Sitz und Fuß wieder unterzuordnen, sondern vielleicht auch Verständnis zeigt für den Hund, warum er gerade so eine blöde Zeit quasi durchgemacht hat.
Es ist auch so schade, wenn man nach so einer Situation den Hund sofort in den Grundgehorsam zwingt.
Ja, aber wie häufig sieht man das?
Voll, aber so Stressverarbeitungssignale oder Reize, ne? Oder mal ein Schütteln oder so, ist eigentlich kaum möglich, weil man sofort wieder was abverlangt. Und eigentlich denkt man, okay, pass mal auf, eigentlich müsste der Hund mal kurz hier irgendwie ein bisschen was schnüffeln können oder mal 5-6 Meter irgendwie mal kurz ein bisschen laufen oder so und einmal kurz irgendwie kopffrei, wie mit so einem Radiergummi, einmal kurz die Situation da wieder wegradieren, bevor man überhaupt dann irgendwas erwartet, so, ne? Das, also voll, denke ich, habe ich ja ganz häufig, hast du ja auch so in so Anamnesestunden. Dann guckst du dir das erstmal an und dann siehst du, okay, der Hund pöbelt jetzt. Und dann das Einzige, was du dann eigentlich meistens sagst, ist, ja, bringt nichts, brauchst jetzt nichts machen. Bleib einfach nur stehen und warte. So, also, okay, also, ne, das sind dann immer so die Bemühungen zu sagen, jetzt ist Schluss und jetzt ist Sitz. Und dann denkst du, nö, lass ihn jetzt einfach. Ist völlig egal.
Oder die Situation ist halt längst vorbei und in dem Moment, wo der Hund halt wieder ansprechbar ist für den Sitz, wird halt das Sitz durchgeprügelt. Und ja, auf jeden Fall, ich muss ja zeigen, dass ich wieder oben bin in der Rangliste, da in der Rangfolge.
Ja.
Ja, ist immer ganz, ganz lustig dann, ja.
Aber es ist allgemein zu diesem, du hattest das vorhin zu Beginn auch so schön gesagt, ne, so dass man immer so dieser eine, der halt eben den Weg vorgibt und der führt und so. Ich finde, wenn man sich so ein bisschen von dem Gedanken trennt, dass in einer Mensch-Hund-Beziehung ein Entscheidungsmonopol vorhanden sein muss, dann lebt es sich deutlich leichter. Wenn man nämlich auch sich mal eingesteht, dass der Hund gewisse Entscheidungen auch trifft, zum Beispiel, mir ist das zu nah, dann darf ich darauf eingehen und sagen, ja, dann gehen wir weiter weg. Also ganz ehrlich, wir haben hier so, ich würde mal so sagen, unsere Fußwege sind 2,5 Meter breit direkt vor der Haustür. Wenn ich da mit meinen 2 Hunden längs gehe und ich sehe, uns kommt da jemand auch entgegen mit einem Hund, ich gehe dann halt einfach auf die Straße, weil mir ist das zu nah, Bertha ist das zu nah und vielleicht ist es dem anderen Hund auch zu nah. Und das ist völlig in Ordnung.
Mega, mega. Ich finde, es ist halt so subjektiv, ey. Und ich meine, im Endeffekt sind wir verlangen von dem Hund dieses und jenes Verhalten und dieses und jenes Verhalten soll er bitte nicht zeigen. Dann müssen wir auch für die Bedürfnisbefriedigung vom Hund sorgen. So, und dazu zählt halt, dass wir auch unseren Hund beobachten. Und dafür ist halt auch notwendig, den Hund anzugucken, um da nochmal drauf zurückzukommen. Weil hinten haben wir halt keine Augen, ne? Und Ah, das ist unheimlich wichtig. Also sich darauf einzulassen, dass der Hund etwas bestimmen kann, war für mich der aller wichtigste Punkt in der Beziehung zu meinem eigenen Hund, um das wiederherzustellen, weil ich ganz viel Beratung hatte früher, die halt genau konträr war zu dem und genau dieses, ja, der Hund wird halt ignoriert und du gehst halt dein Ding und der Hund muss sich da und der wird sich auch schon orientieren und so. Nee, hat er halt gar nicht gemacht, weil er gemerkt hat, ja, der Typ kann mir halt gar nicht helfen, warum soll ich mich an dem orientieren? Ich mache halt mein eigenes Ding, das ist viel sicherer.
Ja, es ist ganz lustig, finde ich, weil ich habe dich vor einiger Zeit mal gefragt, als ich einen Zeitungsartikel schreiben sollte zum Thema Führung, wo wir uns so ein bisschen ausgetauscht haben. Da hattest du auch gesagt, so Führung ist ja definitiv, also Führung bedeutet ja definitiv, dass das Gesamtwohl der Gruppe auch eben im Fokus steht, ne? Und das finde ich an dieser Stelle eben auch einen ganz, ganz wichtigen Aspekt. Also wenn ich jetzt von meinem Hund als jemand wahrgenommen werden möchte, der eben besonders gute Führungskompetenzen hat in gewissen Situationen, ist es ja umso wichtiger, dass ich eben gucke, was braucht mein Hund in exakt diesen Situationen. Und anders kann man nicht wahrgenommen werden als souveräne Führungskraft. Wenn ich immer nur unterbuttere und über die Bedürfnisse eines anderen mich hinwegsetze und meine eigenen Bedürfnisse durchprügle, ja, dann wird nichts draus, ne? Also so, ich glaube, das können wir aufs menschliche Zusammenleben eins zu eins genauso übertragen. Also ich würde mich niemals jemandem anschließen oder mich gut angeleitet fühlen von jemandem, der egoistisch handelt, dem es ganz augenscheinlich egal ist, wie ich mich mit gewissen Situationen und Momenten fühle. Und anders geht es auch unseren Hunden nicht.
Ja, ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und das ist leider, also dass Führung nicht bedeutet und eine Führungsperson sein nicht bedeutet, jemanden zu unterbuttern, sondern Acht zu geben und jemanden anzuleiten und Rücksicht zu nehmen und respektvoll zu sein. Ich finde, das ist so der Schlüssel überhaupt eigentlich. Also ich finde, damit kann man es eigentlich stehen lassen, weil um dazu in der Lage zu sein, musst du halt die hundlichen Bedürfnisse kennen, du musst die Kommunikation des Hundes verstehen, du musst ihn beobachten können, du musst es selber kommunizieren können und du musst es selber leben können, deine Einstellung muss cool sein damit. Ja, und dann hast du ja auf dem Papier schon mal die perfekte Mensch-Hund-Beziehung.
Voll, voll. Genau, und deswegen ist dieser Name entstanden. Weil ich glaube, dass das Alex und mir ein relativ großes Bedürfnis ist, exakt das so ein bisschen zu vermitteln und in die Köpfe der Hundemenschen zu kriegen, ne? Dass eben eure Hunde Bedürfnisse haben und dass eure Hunde Dinge gut machen. Versprochen, auch dein Hund macht Dinge gut jeden Tag. Und die sollten gelobt werden. Gerne auch mehrfach und dreifach.
Ja, und nicht sauer sein auf den Hund, wenn er was verkehrt macht. Nicht lange sauer sein.
Ich wollte gerade sagen, also
Bei der nächsten
manchmal bin
Sache,
ich schon sauer,
ja,
aber
aber
halt dann für 10 Sekunden.
bei der nächsten guten Sache auch wieder loben und nicht sagen, nein, ich bin jetzt sauer, weil du
Voll.
vorhin was falsch gemacht hast.
Also es ist ganz witzig, ich sage relativ häufig halt eben zu meinen KundInnen auch, wenn die korrigieren oder so, ne, danach nicht komplett überschwänglich loben. Und es gibt aber etwas, wo ich denke, wenn ich jetzt echt, es gibt ja hier auch mal ein Donnerwetter oder so, ne? Wenn ich denke, Mann, ey, jetzt reicht es mir aber richtig. Und ich merke, okay, oh, da kommt aber doch auch eine ordentliche Reaktion von meinem Hund, so, ne? Bei Baloo irgendwie, wenn der mal so eine Licking Intention zeigt oder so, dann war das Donnerwetter in den allermeisten Fällen schon sehr direkt. Und da kommt bei mir immer sowas wie, okay. Ne, oder einmal irgendwie, dass ich meine Hand in seine Richtung halte, so nach dem Motto, eine freundliche Einladung, komm mal wieder her. Jetzt nicht super überschwänglich und ich fange nicht an zu loben oder stecke einen Keks rein, aber ich teile ihm einfach mit, dass ich ihm wieder wohlgesonnen bin. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, um dann halt eben auch gemeinsam weitergehen zu können. Ne? Alles andere ist so in so schlechter Stimmung. Also niemand hat Bock, mit jemandem spazieren zu gehen, der gerade richtig sauer auf einen ist. Ne? Das ist
Ich finde
so.
es ja, manchmal diese Handlungsempfehlung, jemanden so zu unterbuttern und so sehr streng und gewaltsam zu führen. Das kommt ja, finde ich, häufig aus so einer Ecke, wo Leute Hunde auch noch zu sehr mit Wölfen vergleichen und wo das Wolfsbild noch von diesen Gehegewölfen ist, wo halt unheimlich viele Auseinandersetzungen waren und viel, viel mehr als in freier Wildbahn. Vielleicht sollte man dazu nochmal sagen, dass bei Wölfen zum Beispiel nach einem Konflikt in der Regel der Gewinner dieses Konfliktes als erstes wieder Kontakt sucht zu dem Unterlegenen, um ihn zu besänftigen, um die Gruppenbande wieder zu stärken. Und ja, wie du vorhin gesagt hast, die Gruppe funktioniert halt nur als Gruppe und das Individuum funktioniert nicht, wenn die Gruppe nicht mehr mitmacht. So, und es muss halt immer was Positives für alle Beteiligten irgendwie rumkommen.
Voll. Ja. Zu diesem Thema mit den Wölfen an dieser Stelle kann ich mal eine kleine Empfehlung aussprechen. Es gibt ein wahnsinnig schönes, super leicht zu lesendes Buch, das heißt Die Weisheit der Wölfe von Elie H. Radinger. Werbung an dieser Stelle. Elie H. Radinger hat ganz, ganz viel an frei lebenden Wölfen geforscht und hat da so ein bisschen über die sozialen Strukturen geschrieben, die nämlich den menschlichen in manchen Bereichen gar nicht mal so unähnlich sind. Und das Buch hat wahnsinnig viele schöne Passagen, wo man tatsächlich mal genau das so ein bisschen reflektieren kann. So dieses Alpha-Wolf-Prinzip, das es nämlich so tatsächlich nicht gibt. Und das, also aus diesem Buch habe ich auch für mich und meine Hunde relativ viel mitgenommen, weil es tatsächlich so ein bisschen darum geht, wie man tatsächlich einfach auch seinem Hund ein bisschen verständnisvoll gegenübertritt. Und ein wahnsinnig schönes Buch, das ich allen Leuten wärmstens empfehlen würde, die hier an dieser Stelle vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf haben, was Wölfe und diese Alpha-Theorie angeht.
Ja, ich würde sagen, wie jeder gute Podcast, hören wir mit einer Empfehlung auf. Wir haben jetzt schon wieder eine Stunde 15 oder sowas gequatscht. Das ist, sind wir gleich. Nicht, dass deine Mama nachher böse mit uns ist, weil wir zu lange gequatscht haben.
Ja, meine Mama hat uns gelobt, weil wir nicht gelabert hätten.
Wir sind nicht ins Labern reingekommen.
Ja, genau,
sie war ganz angetan. Ich weiß nicht, ob wir das heute geschafft haben.
Wir werden uns das Feedback von ihr einholen. Aber es trifft sich sehr gut. Ich habe nämlich noch genau einen kleinen Schluck Haselnusslikör. Den kann ich dann jetzt abschließend mir hier kredenzen. Und nächstes Mal sehe ich dich dann hoffentlich auch mit Haselnusslikör.
Ja, ich gebe mir größte Mühe, ansonsten muss ich selber aktiv werden.
Oh, ja. Jetzt hat sich mein Drucker hier selbst aktiviert. Siehst du, was ist da los? Okay, ich muss mich jetzt hier um meinen Drucker kümmern.
Um die Technik, genau.
Um die Technik. Ja.
Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs zahlreiche positive Feedback, was wir erhalten haben. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder zu Folge 3 dann schon von Loben, Loben, Loben.
Ja, und ach so, an dieser Stelle vielleicht noch eine ganz, ganz kleine Ergänzung. Ich habe nämlich gesehen, dass man bei, an alle Apple-Userinnen hier gerade unter euch, man kann da ja tatsächlich Texte schreiben, wenn man sich das angehört hat. Und ich würde es mega cool finden, wenn ihr da vielleicht mal reinschreibt. Also man kann, ich glaube, man müsste den Podcast dann bewerten, aber ich habe gedacht, es wäre mega cool, wenn ihr da mal reinschreibt, was ihr euch für Themen wünschen würdet. Dann können wir eure Wünsche hier so ein bisschen einbauen. Da habe ich gedacht, das wäre vielleicht eine ganz coole Idee. Also ihr könnt auf dem Wege uns natürlich auch gerne 5 Sterne hinterlassen, aber schreibt halt voll gerne mal, welche Themen euch interessieren. Das ist ja hier quasi nicht nur für uns zum Ausleben.
Keine Einbahnstraße.
Genau, sondern auch für euch.
Ja.
Genau.
Ja, mach das mal.
Dann Cheers an dieser Stelle.
Cheers. Und ich habe auch den letzten Minischluck abgestandenes Wasser.
Na komm.
Und die hängende Topfpflanze vor mir, die das eigentlich hätte bekommen sollen, die muss jetzt noch ein bisschen warten. Und dann führe ich mir das jetzt zu Gemüte.
Mach das. Dann sehen wir uns nächste Woche. Bis dann.
Prost.
Tschüss. Niemand hat was Besseres zu tun.